Transsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Zu Gast Kasper Tate. Thema Sexarbeit. Ja, zum Glück bin ich heute nicht alleine, weil Jen ist sehr müde.
Was?
Wir wissen gar nicht, wie viel Jen heute sagen wird.
Wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht fange ich irgendwann an, so Schnarchgeräusche zu machen.
Ja, lasst euch davon auf jeden Fall nicht ablenken, weil wir haben eigentlich einen sehr spannenden Gast. Kasper ist transmännlicher Sexarbeiter und engagiert sich bei Trans Sex Works. Hallo.
Hallo.
Genau. Kasper, erzähl erstmal, wir haben jetzt die Folge so Sexarbeit genannt, aber wahrscheinlich wissen gar nicht alle Personen, was das überhaupt genau sein soll, was das umfasst. Ja, ganz einfach gefragt, was ist eigentlich Sexarbeit?
Ja, Sexarbeit ist der Tausch von erotischen oder sexuellen Dienstleistungen gegen zum Beispiel Geld oder materielle Güter oder auch für Wohnraum. Ja, und das ist einvernehmlich und geschieht unter erwachsenen Personen.
Okay, und jetzt sind wir in diesem Podcast, der den Namen Transsein trägt und nicht Sexarbeiter sein. und trotzdem hat das ja irgendwie öfter mal, sag ich mal so, vielleicht miteinander zu tun. Was hat Sexarbeit eigentlich mit Transsein zu tun?
Also so wie in anderen Berufsfeldern gibt es natürlich auch Transpersonen, die in der Sexarbeit arbeiten. Und in der Sexarbeit ist es sogar so, dass Transpersonen sogar sehr sichtbar sind in diesem Arbeitsfeld. Also vielleicht hat man das mal gesehen, wenn man sich online Pornos angeschaut hat. Da gibt es leider sehr diskriminierende Kategorien. Teilweise wurden die mittlerweile abgeschafft auf manchen Seiten. Aber ja, Transpersonen sind in diesem Bereich oft sehr sichtbar und auch überrepräsentiert in der Sexarbeit.
Gilt das, ich frage einfach mal, gilt das nur für Transpersonen oder auch für andere marginalisierte Personen? Also ist das was du denkst, spezifisch für Transpersonen quasi auch ist, überrepräsentiert zu sein oder quasi aufgrund von Fetischisierung, Exotisierung in Kategorien von Sex und Pornos allgemein eigentlich auch ein Thema ist, dass Marginalisierung dann gleichzeitig in dem Bereich überrepräsentiert ist?
Also in der Sexarbeit gibt es zum Beispiel auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel chronisch krank sind oder eine Behinderung haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Gruppe auch überrepräsentiert ist in der Sexarbeit. Aber ja, das ist bei Transpersonen, also es gibt auch, sagen wir mal, einen Markt für Transpersonen in der Sexarbeit. Also Transpersonen sind auch sehr gefragt. Und nicht nur im Pornobereich, sondern auch in der Full
auch
Service.
Beim Podcast.
Auch bei Podcasts. und auch ja im Full Service Bereich, also in der Prostitution, wo man auch Geschlechtsverkehr hat. Und es gibt, also das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt bei der Definition von Sexarbeit, aber unter Sexarbeit verstehen wir auch jetzt nicht nur Menschen, die auch wirklich Geschlechtsverkehr haben, zum Beispiel gegen Geld, sondern auch Menschen, die Pornos produzieren, Menschen, die strippen, Menschen, die, es gibt ja auch immer noch Telefonsex-Hotlines. Also es ist so ein sehr großer Bereich. Ja, und da gibt es, wie gesagt, viele Transpersonen.
Und wie ist das andersrum, quasi unter Transpersonen, gibt es da viele SexarbeiterInnen? Kann man das so rum auch sagen?
Ja, das Ding ist nur, dass wir in Deutschland keine Zahlen dazu haben. Also wir haben keine Zahlen dazu, wie viele Menschen eigentlich in der Sexarbeit tätig sind. Also so kleiner Disclaimer, wenn man mal davon hört, dass Menschen so Zahlen um sich werfen, kann man sehr stark davon ausgehen, dass die nicht stimmen, diese Zahlen, weil wir nur sehr grobe Schätzungen haben. Also wir haben ja auch keine, wir haben ja auch nur grobe Schätzungen dazu in anderen Bereichen, die, wo sehr vieles nicht so transparent abläuft. Und deswegen können wir nicht sagen, wie viele Menschen in der Sexarbeit arbeiten und wie viele Menschen davon trans sind. Das Gleiche gilt ja auch, wie viele Menschen sind eigentlich trans in Deutschland. Dazu haben wir ja auch keine Zahlen. Oder wie viele Menschen sind eigentlich queer, schwul, lesbisch. Das sind ja oft einfach nur so Schätzungen.
Ich darf auch gar nichts fragen, ne?
Doch, du darfst. Ich gerne.
Das ist auch so eine komische Zahlenfrage, aber vielleicht hast du ja eine Einsicht. Gibt es irgendwie eine bestimmte Gruppe, die in der Sexarbeit dann besonders, also in der Transgruppe in der Sexarbeit besonders repräsentiert ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Klischees gibt, die vielleicht auch gerade in Pornos repräsentiert sind.
Ja, also es gibt schon mehr transweibliche Personen, die in der Sexarbeit tätig sind. Aber ich glaube, das Klischee ist eher, dass es zum Beispiel nur transweibliche Personen in der Sexarbeit gibt. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also es gibt auch transmännliche Personen in der Sexarbeit, auch nicht-binäre Personen. Vor allem jetzt sehe ich auch in den letzten Jahren, dass sich immer mehr sexarbeitende Personen zum Beispiel als nicht-binär outen. Also das immer, auch jetzt bei Transsexworks im Projekt haben wir immer mehr nicht-binäre Personen, die an das Projekt herantreten. Und diese Personengruppen sind aber oft unsichtbar in der Sexarbeit. Also ich glaube, dass transweibliche Personen stärker gesehen werden, weil sie auch in diesem Geschlecht auch arbeiten dann als transweiblich. Aber bei nicht-binären und transmännlichen oder maskulinen Personen ist es oft so, dass sie sich nicht als transmaskulin oder nicht-binär outen vor KundInnen oder Kunden. Und so dann nochmal auch zum Beispiel in Beratungsstellen gar nicht als trans oder nicht binär gesehen werden und einfach unsichtbar gemacht werden.
Seit wann gibt es Sexarbeit?
Ja, es gibt ja immer diesen Spruch, irgendwie so das älteste Gewerbe der Welt oder so. Das ist jetzt so historisch nicht zu beweisen. Das hat aber auch einen Grund, weil es früher den Begriff Sexarbeit oder Prostitution auch nicht gab. Und es ist sehr schwer, deswegen zu wissen, so seit wann es das eigentlich gibt. Aber wir können schon sehr, also auch in Deutschland, sehr stark in die Vergangenheit schauen. Und dann haben wir Begriffe zum Beispiel so wie die wandernden Weiber oder die wandernde Hure und so. Das waren dann zum Beispiel Frauen, die ja gewandert sind, also von einem Dorf ins nächste vielleicht gegangen sind und dort sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Wir hatten auch schon vor hunderten von Jahren auch Bordelle in Deutschland, teilweise die aber dann auch von den Städten geführt worden sind und auch eine sehr starke Kriminalisierung der Sexarbeit. Es gab Zeiten, wo zum Beispiel sexarbeitende Personen nicht zum Beispiel das Bordell, in dem sie gelebt haben, überhaupt verlassen durften und keinen Austausch haben durften mit dem Rest der Stadt. Es gab Zeiten, wo sexarbeitende Personen in Deutschland bestimmte Sachen tragen mussten, damit sie auch erkennbar waren als sexarbeitende Personen, damit der Rest der Bevölkerung nicht interagiert hat mit diesen Personen. In Berlin gibt es ja an der Kurfürstenstraße oder an der Bülowstraße den sehr bekannten Straßenstrich. Also Kurfürstenstraße, vielleicht hat man ja mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen oder geschaut. Da ist es ja auch, geht es ja auch da um diese Gegend. Und dort gibt es Straßensexarbeit schon seit 1885. Und ja, wer sich noch mehr für die Geschichte der Sexarbeit, vor allem in Berlin, interessiert, dem kann ich sehr stark die Berlin History App empfehlen. Das ist eine kostenlose App von einem Verein in Berlin. Und auf dieser App gibt es einen Rundgang durch Berlin-Schöneberg und Neuendorf-Kiez, Bülow-Kiez und Teile von Tiergarten. Und dort geht es um die Geschichte der Sexarbeit. Und auch wenn man nicht in Berlin wohnt, also man kann sich die Beiträge auch anhören, ohne vor Ort zu sein. Also man kann auch im Bett liegen und sich das anhören. Und da sind auch sehr viele Bilder mit dabei. Und wir haben, also ich war Teil von diesem Projekt für diese App. Wir haben auch Interviews geführt mit StraßensexarbeiterInnen und auch mit sehr, sehr vielen transweiblichen Personen und auch nicht-binären Personen, die auch auf der Straße arbeiten. Und die erzählen auch in diesen Beiträgen über ihr Leben, die Arbeit und wie das da alles so abgeht.
Was bedeutet es, Transperson zu sein, die Sexarbeit macht oder nachgeht?
Ich glaube, der Unterschied zu Cis-Personen in der Sexarbeit ist, also Sexarbeit ist ja eine Arbeit, in der es um den Körper auch sehr viel geht. Und deswegen kann man so das Transsein vielleicht nicht wie in anderen Bereichen so stark verstecken oder nicht erwähnen. Also es geht sehr, sehr viel um das Transsein. Und ja, das ist aber auch eine Marketingstrategie, würde ich auch manchmal sagen, also auch sehr viel darüber zu reden, dass man trans ist. Also es gibt, es wurde ja vorhin schon von Sophie erwähnt, diese Fetischisierung, die ich privat sehr, sehr schlimm finde. Also diese Fetischisierung, wenn man trans ist und so auf Dating-Apps ist, kennt man das auch dort. Privat finde ich das sehr schlimm, aber wenn ich arbeite, finde ich das gar nicht mehr so schlimm, weil dann werde ich dafür bezahlt und dann denke ich mir so, okay, du kannst mich gerne dafür bezahlen, aber vielleicht privat kriegst du jetzt so nicht ein Date. Und trans sein in der Sexarbeit bedeutet auch, dass man natürlich Transfeindlichkeit erfährt, sei es durch Kunden oder Kundinnen oder auch durch andere sexarbeitende Personen oder auch durch Beratungsstellen. Aber der Unterschied in der Sexarbeit oder was ich auch sehr oft auch von KollegInnen höre, ist, dass du ja selbstständig bist in der Sexarbeit und du kannst auch Kunden absagen, nicht treffen oder auch das Date verlassen. Und das kannst du vielleicht in anderen Berufen halt nicht. Also wenn du zum Beispiel ja, in einem Geschäft arbeitest und dann Transfeindlichkeit ausgesetzt bist, vielleicht auch durch andere KollegInnen dort bei der Arbeit, kann es ja nicht einfach so gehen. Und das kannst du halt schon in der Sexarbeit. Und deswegen höre ich auch sehr oft von Leuten, die sagen, dass es ihnen viel besser gefällt, weil sie stärker für sich selber einstehen können. Und ja, also zum Beispiel für mich selber, also transmännlich zu sein in der Sexarbeit, ist schon mal noch so ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal, das ich habe im Vergleich zu anderen Kollegen, die online arbeiten. Und für mich, ja, ist es eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich glaube jetzt also zum Beispiel noch mal zurück zu dem Thema Diskriminierung. Da tut sich jetzt langsam auch ein bisschen was. Also ich habe ja auch vorhin erwähnt, dass zum Beispiel einige Pornoseiten transfeindliche Begriffe entfernt haben und auch einige Plattformen, auf denen so Escort-Angebote angeboten werden, haben jetzt auch ihre Sprache angefangen zu ändern. Aber die Diskriminierung zieht sich halt in vielen Bereichen, vor allem auch zum Beispiel, was Beratungsstellen angeht. Also es gibt sehr wenig Unterstützung für Transpersonen in der Sexarbeit in Deutschland. Viele Beratungsstellen richten sich eigentlich nur an Cis-Frauen. Einige haben sich jetzt auch schon geöffnet, auch für Transfrauen. Aber zum Beispiel für nicht-binäre und transmännliche Personen ist es immer noch sehr schwer, in Deutschland Hilfe zu bekommen, zum Beispiel von Sexarbeitsberatungsstellen, aber auch von anderen Beratungsstellen. Und andersrum ist es auch so, dass Transpersonen, wenn sie zum Beispiel in andere Beratungsstellen gehen, die halt nicht explizit für Sexarbeitende sind, dass sie dann vielleicht aufgrund der Tätigkeit in der Sexarbeit ja, Hurenfeindlichkeit oder Sexarbeitsfeindlichkeit erfahren und dort nochmal eine Diskriminierung erleben.
Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich die richtigen Orte auszusuchen, wahrscheinlich um zum Beispiel therapeutische Hilfe zu bekommen, als sowohl Transperson als auch sexarbeitende Person, sowie überhaupt vielleicht eine Peer-Beratung oder so zu bekommen. Eigentlich ist eine Frage, die ich viel später stellen wollte, aber weil du jetzt schon von Diskriminierung gesprochen hast, ist ja vielleicht die Stelle gar nicht so schlecht. Ja, was gibt es für Anlaufstellen, Webseiten, Möglichkeiten, sich zu informieren?
Jetzt sich informieren als so Person, die nicht Sexarbeit macht oder als Person, die...
Als Person, die Sexarbeit macht.
Die Sexarbeit genau. Macht, okay. Ja, also ich kann zum Beispiel, also jetzt wenn wir über ganz Deutschland sprechen, ich kann zum Beispiel mal sehr die AIDS-Hilfen empfehlen. Also die meisten, also die AIDS-Hilfen sind ja auch sehr unterschiedlich, aber die meisten sind schon sehr gut geschult, was das Thema Trans, aber auch was das Thema Sexarbeit angeht. Dann gibt es in vielen Bundesländern natürlich auch Sexarbeitsberatungsstellen. Da, ja, so wie auch bei anderen Beratungsstellen, kann man ja manchmal so gucken auf der Webseite, wie transinklusiv sie sind oder nicht. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat auch eine Übersicht auf deren Plattform, zum Beispiel für Testangebote. Und dort kann man auch viele von diesen Beratungsstellen auch finden. Und ja, in Berlin haben wir natürlich Hydra als Beratungsstelle. Das ist eine sehr tolle Beratungsstelle für alle Personen, die in der Sexarbeit arbeiten, also egal welches Geschlecht, trans oder nicht. Und das ist aber eine richtige sozialarbeiterische Beratungsstelle. Und es gibt auch das Frauentreff Olga, was sich auch für Transfrauen geöffnet hat. Und das richtet sich vor allem an also Cis- und Transfrauen, die drogengebrauchend sind und in der Sexarbeit arbeiten. Und mit denen arbeiten wir bei Transsexworks sehr viel zusammen. Und Transsexworks ist aber, also das Projekt, von dem ich komme, ist ein Peer-Projekt und wir haben keine SozialarbeiterInnen bei uns, sondern wir sind alle Personen, die selber trans, inter oder nicht binär sind und in der Sexarbeit tätig sind und bieten ja Peer-Unterstützung an. Wir haben auch ein Projekt auf dem Straßenstrich, wofür wir, glaube ich, so ein bisschen bekannter sind als jetzt so andere Sachen in unserem Projekt, ist unsere, wir nennen es immer so unsere Nachtschichten. Also wir haben so ein Lastenfahrrad, wo wir dreimal die Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, nachts rausgehen und den Straßenstrich abfahren. Und diese Unterstützung bieten wir sowohl für Transpersonen als auch für Cis-Frauen an, dass wir halt rumfahren und Kondome, Gleitgel, ja, auch Masken, Hygieneprodukte und auch Safer-Use-Produkte, also saubere Nadeln und andere Drogengebrauchgegenstände, kostenlos verteilen. Und diese ganzen Produkte erhalten wir als Spenden. Und der Grund, weshalb wir das diesen Teil unseres Projektes auch für Cis-Frauen geöffnet haben, ist, weil es niemanden gibt, der nachts so das Gleiche verteilt. Und also es gibt halt SozialarbeiterInnen, die rumlaufen und Kondome verteilen und Gleitgel, aber das war es dann auch schon. Und wir verteilen halt noch so Feuchttücher, Soft-Tampons, alles Mögliche. Und da haben wir von Anfang an, also wir sind jetzt seit fast 3 Jahren mit diesem Fahrrad unterwegs. Das haben wir in der Corona-Zeit angefangen und da haben wir dann von Anfang an gesagt, das wäre auch nicht sehr förderlich für förderlich für die Stimmung zwischen den Transfrauen und den Cis-Frauen auf dem Straßenstrich, wenn wir nur für eine Gruppe jetzt Produkte anbieten und das nicht mit allen teilen. Ja, und sonst im Projekt unterstützen wir halt Transpersonen auch one-on-one. Also Transpersonen, die in der Sexarbeit tätig sind, können mit allen möglichen Sachen zu uns kommen und nach Unterstützung bitten. Wir machen zum Beispiel, dass wir auch TranssexarbeiterInnen zum Beispiel im Knast besuchen gehen, wenn es Haftstrafen gibt. Wir helfen Leute beim Umzug, wenn sie zum Beispiel krank sind und wir und nicht die Wohnung verlassen können, dann bringen wir vielleicht was zu essen nach Hause. Also alle möglichen Sachen, die man sich so vorstellen kann, versuchen wir zu unterstützen.
Jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, dass ihr für bestimmte Sachen bekannter seid oder für bestimmte Projekte innerhalb des Projekts bekannter seid als für andere. Wie schätzt du das insgesamt ein, die Bekanntheit eurer Arbeit oder vielleicht auch die Bekanntheit anderer Organisationen und insgesamt so das Wissen rund um Sexarbeit in der nicht sexarbeitenden Bevölkerung?
Ja, das ist für mich manchmal so schwer einzuschätzen, weil ich ja natürlich mich so in einem Kreis bewege, in dem sehr viele Menschen auch Sexarbeit machen oder wenigstens so davon wissen. Aber natürlich habe ich auch immer wieder Momente, wo ich natürlich mit Menschen interagiere, die so nichts über das Thema wissen. Und ich glaube, dass zum Beispiel Beratungsstellen oder auch Projekte von und für SexarbeiterInnen weniger bekannt sind und dass auch sehr viel weniger darüber gesprochen wird. Das hat in den letzten Jahren schon ein bisschen zugenommen. Aber ja, ich glaube, dass bei dem Thema Sexarbeit es immer noch extremst viele Unwahrheiten gibt, die da draußen sind. So stereotypische Bilder bei Menschen im Kopf.
Ich glaube, Personen, die uns im Podcast hören, kennen auf jeden Fall den Begriff TERF für trans-exkludierende angebliche FeministInnen. Und es gibt quasi einen ähnlichen Begriff, SWERF. Magst du den mal kurz erläutern? Und wer sind eigentlich SWERFs? Woher kommen die? Weshalb gibt es die?
Ja, also so ähnlich wie bei TERFs, wie du schon erklärt hast, sind SWERFs sexarbeitsexkludierende angebliche Radikalfeministinnen. Und ja, woher die eigentlich kommen? Ich glaube eigentlich so auch aus Großbritannien. also, sorry, jetzt habe ich mich nicht so vorbereitet für die History Lesson. Aber ich meine, dass es eher so aus Großbritannien kommt, diese Gegenbewegung, also so Anti-Sexarbeitsbewegung. Und dass, ja, das sind halt vermeintliche FeministInnen, die der Meinung sind, dass Sexarbeit abgeschafft gehört, dass Menschen, oder vor allem, sie reden eigentlich immer nur von Frauen, dass Frauen nicht in der Sexarbeit tätig sein sollten und dass jede Form der Sexarbeit Gewalt ist und auch sexualisierte Gewalt ist. Und vor allem jetzt diesen letzten Punkt, dass jede Form der Sexarbeit sexualisierte Gewalt ist, finde ich extremst schlimm auf ja, mehreren Ebenen. Aber vor allem, weil das erstmal Sexarbeitenden überhaupt abspricht, ja, zu konsensualem Sex oder sexuellen Dienstleistungen zuzustimmen zu können. Und das ist auch, finde ich, sexualisierte Gewalt verharmlost. Und ja, und sehen, also SWERFs sehen Menschen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, immer als Täter. Nicht wirklich als TäterInnen, weil sie auch nicht darüber reden, dass es auch Frauen und andere Personen gibt, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja, und SexarbeitsgegnerInnen sind in Deutschland, aber auch generell weltweit in Europa sehr, sehr gut vernetzt, machen extremst viele Lobbyarbeit und gleichzeitig werfen sie aber SexarbeiterInnen vor, ja, dass wir so eine Sexarbeitslobby sind und dass wir eine Betreiberlobby sind, also dass wir uns einsetzen würden für Drittpersonen, die von Sexarbeit profitieren. Und natürlich, ja, gibt es eine Sexarbeitslobby, so wie es auch eine Homo-Lobby oder so gibt. Also ich finde diesen Lobbybegriff immer sehr schwierig, weil, ja, wir sind sexarbeitende Personen, die natürlich sich für unsere eigenen Rechte einsetzen.
Und also eine Gemeinsamkeit, die ich zum Beispiel zwischen SWERFs und TERFs sehe, ist ja auch, dass genauso wie es unter den TERFs auch immer wieder Transpersonen oder ehemalige Transpersonen gibt, die so dann sagen, ja, irgendwie das war für mich nicht die richtige Entscheidung, zu transitionieren und das ist irgendwie alles gefährlich und trans sein ist irgendwie nicht richtig und so und sich solidarisieren mit TERFs. So gibt es ja auch durchaus SexarbeiterInnen, die quasi SWERFs sind, also würden sie vielleicht selbst nicht unbedingt sagen, genauso wie die detransitionierenden Personen nicht unbedingt sich als TERFs labeln würden, aber letztendlich sind sie ja in dieser Bewegung dann aktiv. Gibt es sonst irgendwie so Gemeinsamkeiten zwischen den Gruppen?
Also ich glaube, die größte Gemeinsamkeit zwischen diesen zwei Gruppen ist, dass es oft die genau gleiche Gruppe ist. Also sehr, sehr viele TERFs sind gleichzeitig auch SWERFs. Und ich glaube, das ist einfach nur eine sehr absurde feministische, also in Anführungsstrichen feministische Strömung ist, die der Meinung ist, dass Menschen nicht das Recht haben, mit ihrem Körper machen zu können, was sie eigentlich möchten. Das geht ja sowohl für zum Beispiel trans sein und transitionieren, als sowohl auch Sexarbeit anzubieten. Und ja, und was du ansprichst mit, dass es, ja, es gibt auch sehr viele Personen, die sich ja in diesem Anti-Sexarbeitsbereich engagieren, die ehemalige SexarbeiterInnen sind. Und das ist so ein sehr schwieriges Thema. Genauso wie es ein schwieriges Thema ist mit Personen, die ehemals transitioniert haben und sich jetzt gegen Transrechte einsetzen. Und meine Meinung dazu ist, also das ist jetzt wirklich so meine Meinung, ist, dass es oft, also ich habe auch oft solche Personen auch kennengelernt auf Veranstaltungen und auch mich mit Leuten unterhalten oder auch mir natürlich auch online auch Sachen durchgelesen von Personen. Und das sind oftmals Personen, die in der Sexarbeit tätig waren und dieser Arbeitsbereich war nichts für sie. Und sie natürlich, also nicht natürlich, aber auch oft schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich jetzt für die Abschaffung der Sexarbeit einsetzen. Aber ich glaube auch, dass viele dieser schlechten Erfahrungen auch oftmals damit zu tun hat, dass es einfach nicht so ein Beruf war oder eine Arbeit war, die sie hätten machen sollen. Sexarbeit ist nicht eine Arbeit, die jede Person irgendwie machen kann. Und das finde ich hier auch nochmal so sehr wichtig, auch in so einem Podcast nochmal zu sagen. Also es gibt diese Girlboss-Idee von so, ah ja, ich mache mir jetzt einen Onlyfans und bla 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 und werde voll viel Geld damit verdienen oder ich mache mir ein Escort-Profil und so. Nein, das ist schon so eine Arbeit, wo man sehr darüber überlegen sollte, ob man das jetzt macht. Und ich habe mir das auch sehr gut überlegt und überlege das auch immer, ob ich das noch, ob ich noch Lust drauf habe und so. Ja, und zurück zu diesen Personen, die sagen immer, sie sind ausgestiegen aus der Sexarbeit. Also ich sage, ich finde nicht, dass man so aussteigen kann, weil das nochmal sehr, ja, versucht das so ein bisschen zu skandalisieren. Also man würde auch nicht aus anderen Berufen aussteigen, aber sie sind halt umgestiegen und machen jetzt was anderes. Und auch wichtig nochmal zu erwähnen ist, dass diese Personen sich jetzt, also
ausgestiegen aus diesem Podcast. Ja.
Diese Personen engagieren sich jetzt also gegen Sexarbeit, gegen die Rechte von SexarbeiterInnen. Und das Wichtige ist, oftmals sagen sie, also nennen sie sich selber noch SexarbeiterInnen oder ehemalige SexarbeiterInnen und tun so, als wären sie Betroffene. Und mir ist es sehr wichtig, diese Personen sind nicht betroffen. Sie sind nämlich nicht mehr aktive SexarbeiterInnen. Sie sind, werden, solange sie keine Sexarbeit wieder machen, werden sie auch nicht von Gesetzesänderungen betroffen sein. Sie sind aktuell nicht von Bedingungen in der Sexarbeit oder auch von guten, sowohl schlechten Sachen in der Sexarbeit betroffen. Und deswegen ist es mir immer sehr, sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, das sind nicht Personen, die betroffen sind. Das Gleiche gilt ja auch für Menschen, die zum Beispiel detransitioniert haben und nicht von zum Beispiel einer Gesetzesänderung, was Transpersonen betrifft, betroffen sind.
Und gleichzeitig gibt es ja immer so einen Vorwurf, und ich glaube, den gibt es wahrscheinlich auch an, also zum Beispiel Transpersonen, da ist es dann ja, natürlich gibt es auch echte Transpersonen und so, aber ein Großteil ist quasi so ein bisschen verwirrt und sowas. Und die Transpersonen, keine Ahnung, Jen und ich oder so, die dann darüber sprechen in ihrem Podcast, haben eben ausnahmsweise gute Erfahrungen gemacht, weil sie so privilegiert sind oder so. Mhm. Und alle anderen würden aber dann sehr schnell irgendwie in Richtungen gedrängt werden, wo sie gar nicht von sich aus quasi hin wollen würden. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen von die Leute, die Personen, die Sexarbeit eigentlich gerade noch nachgehen und darüber sprechen, sind zu privilegiert, um darüber sprechen zu können? Das ist ja irgendwie auch so echt ein Vorwurf, der direkt Menschen ja gar keine Möglichkeit mehr gibt, überhaupt zu sprechen.
Ja, das ist so ein wir schaffen es hier gerade voll die krassen Punkte anzusprechen. ja, das ist auch so ein Vorwurf, der immer im Raum steht, der auch sehr oft auch gegen mich benutzt worden ist. Und ich weiß auch, dass ich meine Umstände in der Sexarbeit zu arbeiten auch sehr privilegiert sind. Also ich bin nicht von Wohnungslosigkeit betroffen. Ich lebe nicht in Armut. Und ich hatte auch immer das Privileg, noch die Möglichkeit zu haben, auch etwas anderes machen zu können. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, über das Thema zu sprechen, weil sehr viele Leute nicht die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Also mir ist es sehr wichtig, vor allem für Menschen mich einzusetzen, denen es erschwert wird, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. Und deswegen, also bei Transsexworks ist es schon immer von Anfang an die oberste Priorität gewesen, alle Menschen, die trans und in der Sexarbeit sind, mit einzuschließen in das Projekt und nicht, es gibt so die Whorearchy, also die Hurenhierarchie. Da sagen wir, dass ja, es unterschiedliche Privilegien innerhalb der Sexarbeit gibt Und zum Beispiel ganz unten, am untersten Bereich der Hierarchie ist zum Beispiel Menschen, die auf dem Straßenstrich arbeiten. Also ein Bereich, wo es eher gefährlicher ist, wo die Preise auch schlechter sind, wo schlechter verdient wird und auch Menschen noch mal viel stärker von Mehrfachmarginalisierung betroffen sind. Also auch sehr viele Personen tätig sind, die auch obdachlos sind, die eine schwere Suchterkrankung haben. Und ja, bei uns im Projekt ist es uns auch schon von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass wir vor allem mit dem Straßenstrich zusammenarbeiten. Und der Grund, weshalb zum Beispiel ich jetzt heute hier sitze und jetzt nicht eine Person, die auf dem Straßenstrich arbeitet, ist natürlich, hat das mit Privilegien zu tun. Ich habe die Zeit, ohne Entgelt hier zu sitzen und darüber zu reden. Ich spreche auch Deutsch. Ich habe auch, ja, ich habe auch Zeit, so politische Arbeit zu machen. Aber ja, dieses Argument können wir auch mit sehr vielen anderen Bereichen anwenden. Aber ja, was wollte ich noch sagen? ja, aber ich finde, es greift nicht so richtig. Also das hören wir sehr oft, aber es greift nicht so richtig, weil am Ende des Tages sind alle Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, von diesen Gesetzesänderungen betroffen. Und natürlich sind die Personen, die am wenigsten privilegiert sind, am stärksten davon betroffen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass auch Menschen, die privilegierter sind in der Sexarbeit, ihr Privileg nutzen, um für die Rechte von Sexarbeitern einzustehen. Aber ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man natürlich nicht vergisst, wer noch so in der Sexarbeit arbeitet. Und dass es auch viele Menschen gibt, die freiwillig in der Sexarbeit arbeiten, aber die zum Beispiel auch nicht so eine große andere Alternative haben.
Ich würde vielleicht dazu noch sagen, dass zum Beispiel jetzt ja in deinem Fall es dann auch so ist, dass du gleichzeitig natürlich noch diesen Kontakt hast über das Projekt zum Beispiel mit SexarbeiterInnen, die weniger privilegiert sind, was ja wahrscheinlich in vielen anderen Fällen auch nicht unbedingt so gesagt werden kann. Also gerade jetzt bei, keine Ahnung, konservativen PolitikerInnen oder so, die sich gegen Sexarbeit engagieren, die dann tatsächlich also nicht mal mit aktiven SexarbeiterInnen sprechen, aber erst recht nicht mit denjenigen sprechen, ja, die noch weniger irgendwo vorkommen, wo sie sich eben dazusetzen würden als PolitikerIn.
Und dass sich auch zum Beispiel ja Menschen, denen es halt auch schwerer fällt in ihrem Alltag und auch in der Sexarbeit, dass ich diese Person auch nicht als Opfer sehe. Also das ist nämlich, glaube ich, ein großer Punkt, den vor allem die Anti-Sexarbeitsbewegung sieht, diese Person als Opfer, die nicht für sich selber reden können. Und ich weiß, dass diese Personen auch für sich selber reden können. Und bei Trans-Sex-Works versuchen wir auch sehr stark, Personen immer zu involvieren in Projekte und auch in Workshops und in Vorträgen. Und das schaffen wir vor allem, indem wir auch Personen dafür bezahlen, dass sie zum Beispiel über ihr Leben oder so reden. Aber ja, wir sehen alle Personen als mündige Menschen und nicht als hilflose Opfer, wie es die Anti-Sexarbeitsbewegung tut.
Das ist ja wieder so eine Parallele mit TERFs oder die auch Transpersonen so ein bisschen einfach diese Mündigkeit abspricht und als Opfer sieht einer Translobby oder einer Bewegung.
Ja. Eines Podcasts.
Eines Podcasts. okay, die Fragen, die vielleicht als nächstes irgendwie auch logisch daran anschließen, ist Sexarbeit überhaupt legal? Vielleicht in Deutschland erstmal? Und wo stehen wir politisch, was Sexarbeit angeht?
Ja, also in Deutschland ist Sexarbeit eine legale Arbeit. Seit 2001 ist es aus der Sittenwidrigkeit rausgenommen worden. Und es ist aber nicht so, dass alle Personen, die in Deutschland in der Sexarbeit tätig sind, auch unter dieser Legalisierung tätig sind. 2017 gab es eine Gesetzesänderung. Es gab das Prostituierten-Schutzgesetz, was ein bisschen absurder Name ist, weil dieses Gesetz schützt Prostituierte nicht, sondern hat die Arbeitsbedingungen verschlimmert. Und Teil dieses Gesetzes ist, dass Sexarbeitende zum Beispiel sich registrieren müssen. Sie müssen einen wir nennen das den Hurenpass, also man muss so einen Pass mit sich führen, wo auch Foto, Name, Geburtsdatum und so alles drin ist. Und ja, man muss sich registrieren, man muss eine, ähnlich wie zum Beispiel bei einem Schwangerschaftsabbruch, wo es auch eine Zwangsberatung gibt, muss man auch zu so einer Zwangsgesundheitsberatung gehen, die übrigens kein kostenloser STI-Check oder irgendwas ist, sondern es ist einfach nur eine Zwangsberatung, die man machen muss. Und demnach sind viele Menschen von dieser Registrierung ausgeschlossen, weil du brauchst eine Arbeitserlaubnis. Und es gibt sehr viele Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, die halt diese Arbeitserlaubnis nicht haben. Es sind auch sehr viele Menschen in der Sexarbeit tätig, die es auch nicht hinbekommen, so einen Termin wahrzunehmen und sich um so eine Anmeldung bei einer Behörde zu kümmern. Und ja, demnach arbeiten weiterhin sehr, sehr viele Menschen illegalisiert in der Sexarbeit. Und das ist ein großes Problem, weil wenn du illegalisiert arbeitest, hast du vielleicht mehr Angst davor, wenn du Hilfe brauchst, Hilfe zu holen. Also weil es eine legale Arbeit ist, und es ist sehr wichtig, dass es eine legale Arbeit ist, weil du kannst zum Beispiel die Polizei rufen, wenn etwas passiert. Du kannst dir Hilfe holen, du kannst auch zu einer Beratungsstelle gehen und offen darüber reden, dass du in der Sexarbeit tätig bist. Also es muss nicht so ein Geheimnis sein. Aber ja, dieser Unterschied zwischen Menschen, die legal arbeiten und die illegalisiert arbeiten, macht das nochmal schwieriger. Und dass es überhaupt aus der Sittenwidrigkeit rausgenommen worden ist und als legale Arbeit anerkannt wurde in Deutschland, war auch ein Meilenstein, weil Menschen sich danach erst überhaupt krankenversichern konnten über diese Arbeit und auch in die generellen Sozialleistungen einzahlen konnten. Und das war so ein großer Grund für die Legalisierung in Deutschland. Ja, und Antisexarbeitsaktivistinnen fordern ja sehr oft das nordische Modell. So wird das genannt, oder ein Sexkaufverbot. Und das ist eine Kriminalisierung der Sexarbeit. Es wird oft damit argumentiert, dass es ja nur eine Kriminalisierung der Inanspruchnahme von Sexarbeit ist. Aber das stimmt nicht so wirklich. Weil wenn wir uns Länder anschauen, die ein nordisches Modell haben, also zum Beispiel Schweden, die das erfunden haben, die haben das seit über 20 Jahren, dort ist es so, dass du nicht nur Menschen kriminalisierst, die also Kunden oder Kundinnen sind von sexarbeitenden Personen, sondern auch Sexarbeitende kriminalisierst. Und zwar so ein bisschen durch die Hintertür. Also es gibt sehr viele Abschiebungen aufgrund von Sexarbeit. Also wenn du du kannst ja dafür abgeschoben werden, du kannst deine Wohnung verlieren, weil es ist auch illegal, eine Wohnung zu vermieten an eine Person, die in der Sexarbeit tätig ist. Das muss nicht mal der Fall sein, dass du in dieser Wohnung arbeitest oder Kunden empfängst, sondern es reicht aus, dass du erwischt wirst, dass du in der Sexarbeit tätig bist, und dann kannst du erstmal vergessen, irgendwo zu wohnen. Dir werden auch deine Kinder weggenommen, wenn du Kinder hast. Und Menschen werden kriminalisiert, die von dir ja finanziell profitieren. Zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin, deine erwachsenen Kinder, Familienangehörige. Wenn du mit denen zum Beispiel zusammenwohnst, und dann gibt es natürlich einen finanziellen Anreiz, dass du auch einer Arbeit nachgehst und Geld nach Hause bringst, können diese Personen auch kriminalisiert werden. Es wird auch kriminalisiert, Menschen, die Sexarbeitende wohin fahren. Also es gibt manchmal, dass Menschen zu Dates gefahren werden und zum Beispiel, sagen wir mal, der Partner dann draußen wartet und dich dann wieder abholt und auch sich als Sicherheit nochmal sicher geht, dass alles okay ist. Das wird auch kriminalisiert und ja, noch viele weitere Sachen. Und deswegen stimmt es nicht, dass nur Personen, die Sexarbeit in Anspruch nehmen, kriminalisiert werden. Und ja, die Alternative ist die Entkriminalisierung. Und das ist das, was auch Sexarbeitende fordern. Also auch in Deutschland fordern wir eine Entkriminalisierung von Sexarbeit. Das würde bedeuten, dass Sexarbeitende sich nicht registrieren müssen, sondern dass Sexarbeit wie einfach andere Berufe gesehen wird und anerkannt wird. Und dass es gibt auch in Deutschland zum Beispiel auch Sperrgebiete, also Gebiete, in denen Sexarbeit nicht angeboten werden darf. Wenn du dabei erwischt wirst, kriegst du eine Geldstrafe. Wenn du diese Geldstrafe nicht zahlen kannst, musst du in den Knast. Also zu diesem jetzigen Zeitpunkt sitzen Menschen in Deutschland auch im Gefängnis, weil sie der Sexarbeit nachgegangen sind und es halt zum Beispiel in einem Sperrgebiet gemacht haben und die Strafe nicht zahlen konnten. Und solche Regelungen würden halt alle nicht greifen. Also die gäbe es dann nicht mehr bei einer Entkriminalisierung. Und es gibt auch Länder, die schon entkriminalisiert haben, wie zum Beispiel Neuseeland und jetzt auch Belgien.
Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie das gelaufen ist?
Ja, alle sagen, es ist super. Also Neuseeland ist es halt schon, in Neuseeland ist es vor allem also entkriminalisiert für Menschen, die auch in Neuseeland leben. Also es ist nicht so, dass du einfach da so hinreisen kannst, sondern arbeiten kannst. Also natürlich kann man das machen, aber die Entkriminalisierung greift für Menschen, die in Neuseeland leben. Und das hat auf jeden Fall vieles verbessert, zum Beispiel auch die Situation mit der Polizei, auch die Unterstützung, die Sexarbeitende bekommt. Und es unterstützt auch die Bekämpfung von Menschenhandel, indem man halt ein Arbeitsfeld nicht mehr so intransparent macht, sondern einfach transparenter und auch nicht mehr so viel ja, im Dunkeln stattfindet, schafft man es auch, Personen, die von Menschenhandel oder sexualisierter Ausbeutung betroffen sind, stärker zu schützen, weil man ja Menschen in ihren Rechten bestärkt hat und auch Sexarbeitende oder auch Kunden auch Tipps geben können an Behörden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie etwas gesehen haben, etwas mitbekommen haben, was ein bisschen suspekt ist.
Jetzt hast du gerade schon Menschenhandel angesprochen. Also gerade VertreterInnen des nordischen Modells sehen ja in Sexarbeit eigentlich nur Menschenhandel und auch nur Gewalt, vor allem eben gegen Frauen. Würdest du prinzipiell sagen, dass das, also das vermeintliche Sexarbeit, ich formuliere es mal so rum, auch dahinter Menschenhandel stecken kann und ja, was eben die Lösung ist, dagegen vorzugehen. Also du würdest sagen, Neuseeland zum Beispiel hätte dann eher die Lösung dagegen.
Ja, ich glaube, dass eine Entkriminalisierung und das sagen auch die meisten Verbände, die sich auch für Menschen, die von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel betroffen sind, stimmen dem auch zu. Ja, dass es halt, also dass eine Kriminalisierung eher dazu führt, dass dann alles im Verstecken ist und dass eine Entkriminalisierung dazu führt, dass man ja legal auch dieser Arbeit nachgehen kann. Und ich glaube, nochmal wichtig, nochmal zu betonen, ist, dass wenn wir von Menschenhandel sprechen, es eigentlich wirklich darum geht, dass Menschen auch über eine Grenze gebracht werden und ausgebeutet werden. Und das, was wir vermehrt eigentlich sehen, ist so sexuelle Ausbeutung. Oder jetzt auch zum Beispiel, was ich erlebe, zum Beispiel auch bei uns im Projekt, ist Form der sexuellen Ausbeutung, wo es oft um häusliche Gewalt geht. Also dass diese finanzielle Gewalt als eine Form der häuslichen Gewalt angewandt wird. Und ich glaube, dass, ja, um so etwas zu bekämpfen, muss man erstmal Personen in den Rechten stärken. Also es hilft nicht, indem man sagt, okay, Sexarbeit ist jetzt verboten, sondern indem Menschen weiterhin der Sexarbeit nachgehen können und indem man halt Beratungsstellen stärkt, auch finanziell unterstützt, indem man ja Menschen in ihren Rechten unterstützt, dass Menschen sich auch Hilfe holen können, Beratung in Anspruch nehmen können. Und dann natürlich müssen auch viele andere so breit gefächert Sachen passieren. Also zum Beispiel, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, muss man natürlich auch so Frauenhäuser oder Schutzräume finanzieren. Auch wenn es um Menschen, die zum Beispiel wohnungslos oder obdachlos sind, unterbringen, damit sie nicht in die Gefahr laufen, halt in so eine Abhängigkeit zu geraten. Ja, aber das ist so ein großes, großes Thema. Und ich glaube, dass deswegen dieser Ruf nach einem Sexkraftverbot eher ablenkt von den eigentlichen Problemen, die Menschen haben und auch eine sehr leichte Lösung ist.
Ja, vielleicht nochmal zurück zu Trans-Sex-Works. Kannst du uns nochmal ein bisschen erzählen, wie eigentlich dieser Verein überhaupt entstanden ist? Wie lange gibt es den? Und ein bisschen, also Infos sind ja auch schon angeklungen. Es sind alles Personen, die selber, also Peer-to-Peer-Beratung eben machen und selber auch in der Sexarbeit tätig sind.
Ja, also ich bin bei Trans-Sex-Work selber jetzt schon seit, ich glaube, über 4 Jahren. Aber das Projekt gibt es schon länger, vielleicht seit 8 Jahren oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und es wurde damals von Emmy Pham und Kay Garnelen gegründet, die vielleicht manche auch kennen.
Yes.
Und ja, es Projekt hat gestartet, weil, oder die beiden haben das gegründet, weil es wirklich nichts in Deutschland gab zum Thema Trans- und Sexarbeit. Es gab kein Projekt, also sehr wenig Unterstützung. Und daher wurde das Projekt gegründet, um selber eine Unterstützung darzubieten, aber auch um durch Fortbildungen, Workshops und Vorträge auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Und das machen wir weiterhin. Also wir haben regelmäßig, dass wir Vorträge geben, Workshops abhalten. Man kann uns auch anfragen, wenn man zum Beispiel selber von einer Beratungsstelle ist, ob wir mal einen Input geben zum Thema, ja zum Beispiel Beratung von trans- und nicht-binären Personen in der Sexarbeit. Und dann ja, haben wir unsere Nachtschichten, von denen wir schon gesprochen haben. Wir geben auch Interviews, wir machen auch sehr, sehr viel. Also das sind so Sachen, die, glaube ich, man nicht so mitbekommt. Am besten folgt man uns auf Instagram unter Trans-Sex-Works, dann kriegt man so einiges mit, was wir so machen. Aber es gibt sehr, sehr vieles, was man auf Instagram halt nicht mitbekommt. Und wir machen wirklich auch sehr, sehr viel, dass wir uns in Gremien und in Austauschrunden, vor allem auch mit der Stadt und dem Bezirk und auch mit anderen Trägern, uns für die Belange von trans- und nicht-binären Personen in der Sexarbeit einsetzen. Und wir zurzeit beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit dem Thema Anstieg an Gewalt gegen vor allem StraßensexarbeiterInnen, vor allem auch gegen Transfrauen, die auf dem Straßenstrich arbeiten. Dort haben wir jetzt bald, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt gelauncht, veröffentlicht wird, haben wir bald auch eine Veranstaltungsreihe zu dieser Thematik, wo wir mit AnwohnerInnen ins Gespräch gehen wollen, weil sehr, sehr viel von dieser Gewalt eigentlich von AnwohnerInnen kommt. Also sie werfen zum Beispiel Wasser oder Glasflaschen aus dem Fenster oder versuchen die Frauen mit ihren Autos anzufahren und so. Also ja, sehr großes Thema, die Gewalt aktuell. Wir sind auch in Gesprächen mit der Polizei dazu und Präventionsteams. Ja, das ist so ein großes Thema, mit dem wir uns halt beschäftigen, weil das in den letzten Jahren wieder stark zugenommen hat und wir auch wollen, dass alle Menschen sich bei ihrer Arbeit auch sicher fühlen.
Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob wir noch, ich gucke Jen an.
Ich glaube, es sind keine Fragen mehr auf der Liste, aber hast du noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, wo du denkst, das wäre jetzt aber noch wichtig, das zu erwähnen?
Ich würde einfach nur sagen, dass man sich gerne mit diesem Thema noch mal mehr beschäftigen sollte. Ich glaube vor allem jetzt, was wir auch heute hier besprochen haben, dass es wirklich so krasse Parallelen gibt mit generellen Trans-Themen, aber auch mit TERFs und Anti-Trans-Bewegung. Und dass, ja, auch zum Beispiel diesen Anstieg an Gewalt, den ich jetzt gerade zu Ende angesprochen habe, also diesen Anstieg sehen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Und jetzt, so in den letzten Jahren, hat es ja auch einen Anstieg an Gewalt gegen Queere und Transpersonen gegeben. Und ich würde sagen, also ich bin wirklich fest der Meinung, dass erst die Transfrauen auf dem Straßenstrich das abbekommen haben, bevor das übergeschwappt ist in andere Bevölkerungsgruppen. Und ja, seid solidarisch mit SexarbeiterInnen, beschäftigt euch mit dem Thema. Und es hat mich sehr gefreut, auch hier zu sein.
Uns auch.
Ja, danke dir.
Vielen Dank.
Das war Transsein. Eure Hosts Sophie und Jen. Zu Gast Kasper Tate. Alle aktuellen Infos zu diesem Podcast findet ihr wiederum auf unserem Instagram-Account @trans_sein. Bis bald!